Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Und Andreas, bevor wir anfangen, habe ich gleich mal eine Frage an dich. Ja, beziehungsweise habe ich mir von dir abgeguckt. Es sind auch zwei Teilfragen.
Zwei Teilfragen?
Die erste ist wieder ganz einfach. Ja oder nein Frage. Mhm. Ihr habt doch einen Garten, oder?
Ja, das haben wir.
Das habt ihr, ne?
Okay. Aber jetzt kommt die eigentliche.
Jetzt kommt die eigentliche Frage. Mhm. Es gibt doch jetzt von eurem Ministerpräsidenten, wird doch immer häufiger der Vorschlag gebracht, sogenannte Mini-AKWs zu etablieren. Wäre da bei euch noch Platz im Garten?
Das hängt natürlich davon ab, wie mini die sind. Ja. Ich stelle mir das so vor, wie so auf dem Balkon hat man ja so Solaranlagen, Solarpanels oder so kann man sich dann eben in den Garten stellen.
Ja.
So hört sich das immer an, gell?
Ja.
Also wenn das die Größe hätte, dann wäre da natürlich noch Platz.
Ja.
Die Frage ist natürlich, ob der Wille da ist, die in den Garten zu stellen. Da würde ich ja sagen, not in my backyard. Soll der Nachbar sich hinstellen?
Aber es ist doch jetzt alles völlig unproblematisch, weil wir doch gerade, also ich finde, als Philosoph hat man da Freude an der Argumentation. Weil es wird ja auch kein Müll mehr geben, weil wir gerade an der Kernfusion forschen zum Beispiel. Also wie wäre es denn dann? Kleiner Fusionsreaktor, so im Garten.
Also, jetzt pass mal, ein bisschen off-topic. Ich kenne so diese Bilder von diesen AKWs, wo dann diese großen Kühlwasserbecken, ich glaube, es ist Kühlwasser, so richtig kenne ich mich ja nicht aus, aber Kühlwasser, und die sehen ja immer so glasklar aus. Und dann denkt sie, ach, da mal rein zu hüpfen und zu springen, ja. Also, wenn es sowas gäbe, aber das würde natürlich dann nicht mini sein und in den Garten passen, aber das fände ich ja schon mal interessant.
Du ganz hättest kann man jetzt auch ja sagen können, bevor ich mir ein AKW in den Garten baue, möchte ich einen Pool haben, aber.
So, du siehst, also ich möchte eigentlich einen Pool haben, völlig richtig. Die Diskussion, die aber jetzt mal auf der ernsten Ebene, die wird ja jetzt seit einiger Zeit wieder geführt, mit Stichwort Energiekrise. Wir brauchen wieder AKWs, und man hat gerade, glaube ich, letztes Jahr in Bayern das letzte zugemacht und jetzt kommen die wieder. Und ich habe heute früh lustigerweise im Radio ein Interview gehört mit einem von Siemens Energy, glaube ich, der das dann angepriesen hat. Man könne dann einmal lizenzieren oder zertifizieren, diese Mini-AKWs, und dann könnte man die von der Stange produzieren und dann kaufen.
Ja.
Und irgendwie, ich habe dann nicht weiter gehört, weil ich denke, da steckt eine wichtige Frage dahinter, aber irgendwie dachte ich, wir wären auch schon weiter und könnten vielleicht anstatt über Kernfusion nachzuforschen, vielleicht auch die Energiebereitstellung durch einfach nicht ausgehende Energie weiter betreiben, die sauber ist und im Überfluss da ist, also Wind, Wasser, Sonne. Und das ist halt so ein politischer Move.
Weil du es gerade sagst, es war ja auch nicht der Ministerpräsident, sondern der Ministerpräsident, gell? Der das gesagt hat. Aber
der Ministerpräsident in Baden-Württemberg wird das sicher auch mal sagen.
Das könnte tatsächlich sein. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass es, ich wollte gerade sagen, immer dieselben sind, wo dann der Satz kommt. Eigentlich dachte ich, wir wären schon weiter. Ne? Wir hatten ja sogar mal eine Folge, die so hieß. Hört da gerne noch mal rein.
Die heißen nicht umsonst konservativ, oder rückwärtsgewandt, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich werde mal gucken. Wir haben vor, jetzt demnächst unseren Garten zu renovieren und so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und auch schön zu machen, die Terrasse so ein bisschen zu erweitern und so. Ich werde dann einfach mal schauen, ob da so ein Mini-AKW Platz hat und könnte mir mal ein paar Angebote einholen.
Ja.
Vielleicht kriegt man die ja wenn man mehrere kauft, irgendwie vergünstigt oder so.
Ja, ich würde auch schon mal bei den Stadtwerken wegen der Wasserzuleitung nachfragen.
Ja, genau. Ja, und, ja. Und ich speise dann Energie hier allen.
Ja, das ist ja gut.
Das mache ich. Super. Pass auf, ich habe noch ein paar kurze Themen jetzt die Tage gefunden, von denen ich dachte, die erzähle ich dir mal, die ich nämlich ganz spannend fand. Einmal wollte ich sagen, dass der Grimme-Preis, der bedeutendste deutsche Fernsehpreis, unter anderem an MyThinkX gegangen ist jetzt diese Tage. Und da fiel mir natürlich sofort der Jens Völl ein, der hier vor ein paar Folgen mal bei uns war, der da bei MyThinkX Redakteur ist und eben Wissenschaftskommunikation macht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Herzlichen Glückwunsch.
Und für die Wissenschaftskommunikation und da empfehle ich natürlich gern auch nochmal in die Folge mit Jens reinzuhören. Dann wollte ich sagen, was ich auch interessant finde, hätte ich dich eigentlich auch fragen können, wenn du mir nicht zuvor gekommen wärst. hast du denn unseren Podcast schon mal angehört und dann auf langsamere Geschwindigkeit gestellt oder schnellere Geschwindigkeit?
Nee, ich habe den praktisch überhaupt noch nicht gehört, wobei ich von Profis gehört habe, dass das generell das Dümmste ist, was er machen kann, seine eigenen Sachen nicht zu gucken oder zu hören. Nee, ernsthaft, gar nicht, weil es dabei gar nicht um irgendwie, weiß ich nicht, Selbstverliebtheit geht, sondern die eigenen Fehler zu hören, zu sehen, je nachdem, in welchem Medium man unterwegs ist und sich damit auseinandersetzen zu können und dann es eben besser zu machen. Also nee, also ich habe, ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, eine oder zwei Folgen habe ich mir nochmal angehört und die in normaler Geschwindigkeit. Aber warum,
die normale
Andreas?
Geschwindigkeit, also mir geht es ähnlich so ein bisschen mit, auch mit, wenn man wissenschaftliche Artikel schreibt, die dann irgendwie nochmal zu lesen, wenn sie irgendwie schon kurz vor Druck sind, tue ich mir sehr, sehr schwer und auch beim Hören. Aber ich habe kürzlich gelesen, nämlich, dass es ein guter Trend ist, gerade bei Fußball-Podcasts, die Elf Freunde zum Beispiel, die langsamer zu hören. Denn wenn man das tut, dann stellt sich so die Kneipen-Fußball-Philosophie-Stimmung ein, die man vielleicht nach drei Bier hat, wenn man über das Champions-League-Spiel diskutiert. Das stellt sich ein, wenn man den langsamer hört. Das war der Tipp des Autoren des Textes. Wir verlinken den in den Shownotes. Und dann habe ich aber gelesen, dass viele, die Gen Z macht es wohl viel, wenn ich das recht in Erinnerung habe, Podcasts einfach in doppelter Geschwindigkeit hört. Ja. Und das ist natürlich führt zu Zeitersparnis. Und dann dachte ich, das könnte man natürlich mal probieren. Es ist offensichtlich auch so, dass die Lesegeschwindigkeit von Menschen so bei ungefähr 250 Wörtern pro Minute liegt. Podcast oder gesprochene Sprache aber nur bei 120 Wörtern pro Minute. Also das Gehirn wäre eigentlich aufnahmebereit, dafür Podcast schneller anzuhören. Das fand ich eine interessante Beobachtung, dass es gemacht wird und dass auch das neurologisch sozusagen vorbereitet wäre.
Genau, also das wusste ich schon, aber ich muss ja was gestehen. Manchmal schicken wir uns ja Sprachnachrichten hin und her, zum Beispiel um unsere Folgen vorzubereiten oder um irgendwas zu besprechen. Ja. Und manchmal, wenn ich arg im Stress bin, höre ich mir dir bei WhatsApp, geht es ja nur bis zu zweifacher Geschwindigkeit, höre ich mir dann schneller an. Ja. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass da wichtige Informationen rausfallen, häufig, nämlich sozusagen Betonung, auch was zwischen Wörtern manchmal passiert oder Pausen, die etwas ausdrücken, was manchmal wichtig sein kann. Sonst hätte ich dir nämlich schon das ein oder andere Mal beleidigt sein können. Und dann habe ich es nochmal auf einfacher Geschwindigkeit gehört und habe dann gemerkt, ach, das hat der ja so gemeint. Gibt gar keinen Grund, weißt du?
Das also erklärt da bin jetzt ich einige deiner Reaktionen, Sebastian. Interessant. Ja. Nein, interessant. Ist es tatsächlich so? Und dann hast du nochmal, hat er das wirklich jetzt gesagt? Und hörst es dann nochmal?
Wie hat er das jetzt gemeint? Nein, also das war jetzt gerade eben übertrieben, ne? Aber ja, okay. Manchmal war mir dann tatsächlich nicht klar, wie hat er das jetzt gemeint? Ich habe das sprachlich verstanden, aber irgendwie fehlte was, tatsächlich zu verstehen, was du jetzt damit rüberbringen wolltest. Und das wurde dann klar, wenn du das auf normaler Geschwindigkeit, auf einfacher Geschwindigkeit gehört hast. Deswegen bin ich da nicht so. Ich weiß das von unserer Tochter zum Beispiel, die solche Dinge auch gerne auf doppelter Geschwindigkeit hört, auch Podcasts.
Interessant.
Aber ich bin da irgendwie, oder ich werde einfach alt, kann auch sein. Also
lustig, mir ging das ganz ähnlich. Ich dachte, ich kenne das auch mit den WhatsApp-Nachrichten und habe dir, glaube ich, auch schon mal am Ende lustigerweise eine Nachricht gesagt, hör sie doch, wenn sie dir zu lang ist, in doppelter Geschwindigkeit an, was natürlich keinen Sinn macht, dann ist man ja schon durch. Aber ich habe das auch gemerkt, intuitiv, ich konnte das gar nicht so jetzt runterbrechen oder verorten, aber ich tue mir auch schwer. Sie macht es manchmal ganz grundsätzlich, aber eigentlich nicht. Und auch bei Podcasts mache ich das nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist dann nicht wirklich, kommt nicht wirklich an.
Ja.
Und, interessant. Naja, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt einfach selber entscheiden, wie ihr uns hört. Aber es lohnt sich vielleicht doch.
Es lohnt sich immer in jeder Geschwindigkeit.
Ja, in jeder Geschwindigkeit, genau. Ja. Also vielleicht auch, wenn man so eine Art Philosophen-Kneipen-Stimmung herstellen möchte, lohnt sich es in geringerer Geschwindigkeit anzuhören. Ich habe dann noch einen Tipp, einen Lesetipp für dich und uns alle, Sebastian. Ich habe nämlich gesehen, dass Klaus Brinkbäumer ein Buch jetzt geschrieben hat, das ist gerade erschienen, das heißt Der amerikanische Albtraum. Und Klaus Brinkbäumer ist einer der Hosts des Zeit-Podcasts Okay America mit Rieke Havertz zusammen. Das ist ein ganz interessanter, spannender und wirklich sehr gut informierter und informierender Podcast zu den USA. Und der hat ein Buch geschrieben, eben Der amerikanische Albtraum, wo er der Frage nachgeht, ob denn das, was in Amerika passiert, die Bezeichnung Faschismus trägt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich dachte, ich bringe das hier mal auf. Das ist ja auch ein Thema, das wir vor kurzem in der Sendung hatten und dachte, das könnte eine ganz gute Ergänzung dazu sein. Auch da nochmal der Hinweis, hört gerne in die Folge rein und lest auch das Buch von Klaus Brinkbäumer.
Ja, super. Vielen Dank, Andreas. Kannte ich noch nicht, werde ich mir aber dann tatsächlich auch zu Gemüte führen.
Das hört sich doch gut an, dann, ja.
Heute machen wir was anderes.
Heute machen wir was anderes, ganz genau. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, zu dem es auch gewissermaßen auch aktuelle Ereignisse gibt, kann man sagen, übers Eck. Ja, wer die Nachrichten verfolgt hat der letzten Tage, wird festgestellt haben, dass einer der letzten großen oder der größten lebenden Philosophen unserer Zeit gestorben ist, Jürgen Habermas, nämlich 96-jährig. Am 14. März ist er gestorben und das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Das ist wirklich einer der größten und wichtigsten zeitgenössischen Philosophen, dessen Arbeit sicherlich auch noch einige Zeit nachwirken wird und ich hoffe auch, dass sie nachwirken wird, denn Jürgen Habermas hat sich immer auch gekümmert um die Vernunft in der Politik, in der Öffentlichkeit. Er hat immer darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Kraft des besseren Arguments zählen zu lassen und auch darum zu streiten. Und insofern ist er auch irgendwie nicht explizit, aber zumindest implizit auch Teil der Dissenspflege, denn wir versuchen ja auch so ein bisschen Vernunft walten zu lassen und zu zeigen, vielleicht auch, wie man vernünftig diskutieren kann, auch wenn man Streit hat und drauf schauen kann, was man denn vielleicht im Dissens, in der Meinungsverschiedenheit auch doch rausfinden kann, um auch Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist jetzt mal ganz grob auch etwas, was dem Oeuvre von Jürgen Habermas inhärent ist. Oder kann man vielleicht so kurz zusammenfassen?
Auf jeden Fall, ja.
Also, Insofern, also Jürgen Habermas hat jetzt nicht direkt was mit der heutigen Sendung zu tun, aber er hat sich auch mal mit Themen rund um unser Thema beschäftigt. Wir wollen uns heute nämlich mit der ethischen Qualität des Tyrannenmordes beschäftigen. Und da setzt auch das Werk von Jürgen Habermas an, der sich auch mit Widerstand, mit der Pflicht zum Widerstand auseinandergesetzt hat. Und dagegen steht vielleicht, kann man so sagen, auch die Mahnung von Jürgen Habermas, also Probleme und Auseinandersetzungen vielleicht kommunikativ und nicht mit Gewalt zu lösen. Der Tyrannenmord ist genau das Gegenteil, der ja propagiert politische Gewalt als politisches Mittel. Wir wollen uns dem heute jetzt nicht aus dem Blickwinkel von Jürgen Habermas nähern, sondern aus ethischer Sicht und fragen, ob es denn je erlaubt sein kann und wenn nein, warum nicht und wenn ja, unter welchen Bedingungen einen Tyrannen zu ermorden.
Ja, Andreas, der Anlass für diese Sendung war natürlich die gezielte Tötung von Ali Khamenei vor 2 Wochen sowas durch amerikanisch-israelische Luftangriffe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, jedenfalls ist mir das öfter untergekommen seitdem und vielleicht könnt ihr da draußen euch ja auch ein Stück weit damit identifizieren. Bei manchen kam da ja durchaus sowas wie ein Gefühl oder ein heimliches Gefühl der Freude auf, ne? So nach dem Motto, endlich ist er weg, der Verbrecher, ne? Hat er auch verdient. Aber man kann sich ja schon die Frage stellen, ob Khamenei, auch wenn sein Regime und die Regime davor im Iran nicht nur in den letzten Wochen Zehntausende Iraner getötet hat, sondern wie gesagt eigentlich seit 1979 seine gerechte Strafe erhalten hat, oder ob das auf der anderen Weise, auf der anderen Seite prinzipiell moralisch verwerflich ist, auf diese Art und Weise jemanden zu töten. Und dass das völkerrechtswidrig ist, darüber reden wir jetzt noch gar nicht, ne? Das ist vielleicht gar nicht der Punkt. Ja, ich weiß nicht, ja. Andrea, wie ist es denn dir damit gegangen? Ja. Also hat das Freude in dir ausgelöst? Jubelst du jetzt oder wie geht's dir damit?
Ja, guter Punkt. Also ich bin jetzt nicht auf die Straße gegangen und habe mich gefreut irgendwie. Das schien mir nicht angemessen, aber man sah ja in den Medien sehr viele Iranerinnen und Iraner auch in Deutschland auf die Straße gehen und sich freuen. Und ich muss sagen, ich kann dem Gefühl sehr viel abgewinnen. Ich war auch sehr froh, überrascht und aber auch sehr froh, dass dieser Schlange der Kopf abgehackt worden ist, um jetzt mal ganz drastisch zu formulieren, dass also das Regime jetzt sein Ende fand, weil ich da sehr viel Hoffnung damit verbinde und verband, dass wirklich Wandel im Iran eintritt. Hm. Das hoffte ich jetzt in den ganzen vielen Aufständen und Revolutionsversuchen in den letzten Jahren. Hat nie funktioniert, aber jetzt scheint so ein Umbruch passiert zu sein. So war mein erstes Gefühl, dass ich mich tatsächlich freue, weil ich finde, da war von völkerrechtlichen Überlegungen abgesehen, hast du schon richtig gesagt, nichts Falsches dabei, dieses Regime zu stürzen. Also insofern würde ich sagen, ja klar, es war schon lange nötig, diesen Tyrannen zu morden, sage ich jetzt mal. Ja. Und zwar ohne weiteres.
Ja, okay. Ich hatte da tatsächlich eine andere Intuition. Also ich habe eher an die Folgen und vor allen Dingen mögliche Folgen oder vielleicht wahrscheinliche Folgen dieser Tat gedacht für eben nicht nur die Iranerinnen und Iraner, also für die Bevölkerung des Iran, sondern auch für die Bevölkerung der Länder drumherum, was man jetzt ja auch sieht, ne, was dann passiert. Der Iran fängt an, die Nachbarländer zu bombardieren, ja. Die iranische Bevölkerung leidet jetzt vielleicht sogar noch mehr, zumindest an bestimmten Orten, als sie das in den vergangenen Wochen getan hat. Und da hat sich für mich dann schon die Frage gestellt, ob das dann eben moralisch legitim sein kann angesichts dieser Folgen, die ja auch durchaus zu erwarten waren. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Und von denen die Amerikaner und die Israelis eigentlich auch gewusst haben müssen, dass sie so zu erwarten waren. Und deswegen hätte ich gesagt, na klar, das Regime musste und muss weg, aber es muss eben auch weiterhin weg. Das ist der erste Punkt. Und dann geht es vielleicht eher darum, ja, sich zu überlegen, was sind denn Bedingungen, unter denen ein solcher Tyrannenmord moralisch legitim sein kann. Was hältst du denn davon? Also ich bin da skeptisch eher im Moment.
Ja, das ist ein guter Punkt. Du hast ja mehrere Punkte genannt. Also meine erste Rückfrage wäre, ja, wenn du jetzt die Folgen auch für die ganze Region ansprichst, dann übst du ja gewissermaßen Kritik, könnte man sagen, oder das wäre meine Frage, übst du dann Kritik an der konkreten Umsetzung dieses Tyrannenmords? Wenn man zum Beispiel sagt, also ihr habt jetzt irgendwie nur Raketen und Drohnen dahin geschickt, aber vielleicht keine Bodentruppen, um irgendwie die Situation zu stabilisieren oder um für einen schnelleren Regimewechsel zu sorgen oder einen stabileren oder einen vielleicht einen sichereren, wenn man so will, Regimewechsel zu sorgen. Das wäre aber so eine Art Manöverkritik. Die andere daran anschließende Frage wäre, das würde doch nicht die Legitimität oder Illegitimität aus moralischer Sicht des Tyrannenmordes betreffen, oder? Also da würde ich doch vielleicht sagen und die Frage an dich weiterreichen, ob du das auch so siehst oder anders so siehst, naja, die Legitimität, die speist sich doch aus der Frage, ist es ein Tyrann oder nicht, könnte man sagen. Ja? Also, oder das System, ein tyrannisches System oder nicht. So.
Genau.
Also inwiefern, kurz gefragt, die Folgen, welche Bedeutung, also die Folgen für die Region und so weiter, was ist es? Welche Bedeutung spielen die für dich? Moralisch oder ist es eine Manöverkritik?
Nee, es ist für mich primär eine moralische Frage. Ja, also es wird natürlich irgendwann auch zur Manöverkritik, wenn es um die praktische Umsetzung geht dann. Aber in erster Linie war das für mich jetzt ein moralisches Argument zu sagen, dass angesichts zum Beispiel der militärischen und polizeilichen Stärke im Iran, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die, ich weiß gar nicht, also allein 800.000 Soldatinnen und Soldaten, gibt es Soldatinnen im Iran, weiß ich nicht, Militärs, sagen wir, in irgendwelchen Spezialkräften darum stehen haben, ja, dauerhaft. Und da reden wir über das ganze andere Militär und Polizei, was dazukommt, reden wir noch gar nicht, ja. Und die sind ja immer noch da. Und die werden immer noch geführt und mit denen wird die Bevölkerung immer noch unterdrückt. Und da sind wir noch gar nicht bei den Auswirkungen auf die Bevölkerung anderer Länder, die jetzt bombardiert werden. Ja, von iranischen Truppen. Diese Folgen machen, und da sie eben absehbar waren, machen es für mich, obwohl die Bedingungen für die es legitim hätten machen können, den Tyrannen zu ermorden, tatsächlich gegeben waren. Also er unterdrückt gewaltsam sein Volk zum Beispiel, er vereint die absolute Macht in sich, ne? Es herrscht Unfreiheit und vieles andere mehr. Diese Bedingungen und sind
zum eigenen Vorteil.
Zum eigenen Vorteil.
Herrscht, zum eigenen, nicht zum, zum Vorteil oder zum Wohle des Volkes sozusagen.
Genau, in diesem Sinne, und das meinst du wahrscheinlich auch mit, reicht es nicht festzustellen, dass wir mit einem Tyrannen zu tun haben, ne? Sowas meinst du damit wahrscheinlich.
Ja
exakt, da würde ich dir ja zustimmen, aber ein Tyrannenmord muss, kann dennoch nur dann legitim sein, wenn ich auch für zumindest hinreichend wahrscheinlich gute Folgen oder Konsequenzen aus diesem Tyrannenmord Sorge trage. Ja? Also wenn ich dafür sorge, dass dann tatsächlich sich auch etwas verbessert. Und danach sah es nicht aus und danach sieht es im Moment ja wohl auch überhaupt nicht aus. Ne?
Ja, also da hast du recht, da gebe ich dir sozusagen empirisch, also mit Blick jetzt auf die konkrete Realität und die Umsetzung des Manövers gewissermaßen, gebe ich dir durchaus recht. Ich hätte allerdings, glaube ich, eine etwas andere Sicht auf die Frage, wie die Folgen hier in die Überlegung zur Legitimität des Tyrannenmordes einzubeziehen sind. Weil du sagst ja, okay, ich muss zumindest zum gewissen Grade eben einen Plan haben und den auch bereit sein umzusetzen, um wirklich sagen zu können, ich bin rechtmäßig ein Tyrannenmörder. Und da würde ich sagen, da wäre ich schon sozusagen skeptisch, ob das wirklich jetzt zur Rechtfertigung nötig ist oder ob man da nicht eher sagen müsste, du solltest das, also das ist eine Art andere Handlung oder eine andere Anforderungen, aber du kannst ihn trotzdem sozusagen rechtmäßig umbringen. Aber selbst wenn wir die Folgen betrachten und mit einbeziehen wollen, dann sind die Folgen doch gewissermaßen immer besser, ja, oder zumindestens, das ist vielleicht falsch. Die sind nicht immer besser. Wie wir jetzt gerade sehen, es ja. ist eben, bleibt schwierig im Iran. Aber die Chance, dass es besser wird, wenn ich den Tyrannen umbringe,
ja.
die sind, ich sage mal, die sind 50-50. Ja, also, es kann 50%, 50% wird es besser, 50% bleibt es nicht, bleibt so oder wird schlimmer. Wenn ich hingegen nichts mache, dann leiden die Leute, und ganz sicher leiden die Leute weiter unter dem Regime, sobald sie irgendwie versuchen, sich oder Revolution anzuzetteln. Und auch ohne Revolution werden die unterdrückt, die Frauen leiden. So, also habe ich doch irgendwie eine ganz klare Abwägung. Auf der einen Seite 50-50, also meine Risikoabwägung wird immer
besser. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, dass das vor allen Dingen eins zeigt, nämlich dass philosophische Gedankenexperimente, die von idealen Weltzuständen ausgehen, nicht so einfach auf die Realität zu übertragen sind. Weil du ja deutlich mehr über die Welt weißt, als bloß es wird besser oder es bleibt, wie es ist. Ne? Sondern du weißt ja, du kannst ja eine sehr viel präzisere Einschätzung dazu abgeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn du das und das tust oder eben nicht tust, sich etwas ändern wird. Und wahrscheinlich muss man ja sowas sagen, wie das natürlich jetzt aus der Luft gegriffen, aber wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach nur in Anführungsstrichen ein paar Bomben da drauf wirft oder ein paar Drohnen und vielleicht auch die erste Riege tötet, ne, der iranischen Führung, dann weiß man wahrscheinlich, keine Ahnung, dass die Chance bei 90-95% liegt, dass sich trotzdem nichts ändern wird für die iranische Bevölkerung, kurz-, mittel- und langfristig, und dass dafür eben weitere Maßnahmen mindestens nötig wären. Ja, also deswegen würde ich sagen, so einfach ist es ja nicht. Ne?
Okay.
Zu sagen, ne, idealtypisch, ja, es wird besser, das Wetter wird besser oder es wird schlechter.
Das bleibt
es,
die Bauernregel das so sagt. Ja. Nee, gebe ich dann natürlich recht, Sebastian. Du hast recht. Also möglicherweise haben wir bessere empirische Erkenntnisse, die ja auch dann notwendig machen, zu sagen, okay, einen Plan zu machen. Wie gehe ich denn da weiter vor? Und dann sagen wir, dann schickt halt bitte auch Bodentruppen oder so weiter. Aber jetzt, naja, okay, 90 versus 100%, ja, dann da bin ich schon ein bisschen besser, und reicht es nicht aus, um zu sagen, also ich fahre auf jeden Fall besser, wenn ich was tue.
Ja, also nee, Andreas, da würde ich dir klarerweise widersprechen oder zumindest nicht uneingeschränkt zustimmen. Ja, und einfach, was du sagst gerade, ist ja, wenn ich nur eine 5- oder 10%ige Chance dafür habe, dass sich etwas verbessert, dann kann ich damit legitimieren, eine Tat wie einen Tyrannenmord. Ja, ich würde sagen, naja gut, also aber diese Wahrscheinlichkeit, also natürlich hast du recht, ne, es mag dann eine 2-, 5- oder 10%ige Chance geben, dass sich etwas verbessert. Aber diese Verbesserungen, damit diese geringe Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Situation, wie sie jetzt ist, überwiegt, ja, moralisch überwiegt, die müsste mit so gravierenden Verbesserungen einhergehen, vor allen Dingen im Vergleich zu den 90-95%, dass ich mir das fast nicht vorstellen kann, ja, damit eben moralisch dann zu rechtfertigen, einen Tyrannen zu ermorden. Natürlich verändert sich das je nachdem, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Ne? Wenn du jetzt eben Vorsorgemaßnahmen getroffen hast und sagst, okay, mit 70-80% wird sich etwas verbessern für die iranische Bevölkerung, ja, dann müssen die Verbesserungen vielleicht auch gar nicht so gravierend sein, damit sie die jetzige Situation eben sozusagen moralisch übertrumpfen, ja. Und damit einen Tyrannenmord dann legitimieren. Ja, aber das spricht ja letztlich dann auch wieder dafür, dass man eben sagen muss, es müssen Vorkehrungen dafür getroffen werden, dass eben mit einer hinreichend großen Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch eine Verbesserung für die betroffene Bevölkerung stattfindet. Ja. Und nur noch einen Satz, das Ganze muss man dem entgegenstellen, dass es auch noch alles viel schlimmer wird, nämlich das, was wir zumindest akut ja jetzt sehen, ja, und dass auch noch andere Bevölkerungen die zwar jetzt vielfach auch in Ländern leben, bei denen wir nicht gerade von demokratischen Wohlfahrtsstaaten sprechen, aber die jetzt auch noch davon betroffen sind, indem sie jetzt bombardiert werden vom Iran, ja, die muss man ja auch noch mit in die Rechnung und in die Möglichkeit, dass es schlimmer wird, mit einberechnen. Und dann stellt sich mir schon die Frage, ob diese Rechnung mit Blick auf die Folgen eben für die Legitimation eines Tyrannenmordes spricht.
Ja, ja. Hm. Also gut, verstehe ich, da hast du natürlich recht. Man könnte es kurz zusammenfassen und sagen, naja, für sowas wie einen Mord, das ja wirklich so eine Auslöschung von Leben ist, was das wichtigste Gut oder der höchste Wert ist oder wie auch immer man das nennen will, reichen halt vielleicht 10% nicht. Ja. Und das muss irgendwie verhältnismäßig sein. Und da schließt sich genau das an, was du vorher sagtest. Natürlich muss irgendwie eine Art eine große Wahrscheinlichkeit, eine große Sicherheit eigentlich da sein, dass sich auch was verbessert. Und das wiederum ist nicht unabhängig davon, wie ich diesen Tyrannenmord umsetze.
Und welche Vorbereitungen ich treffe.
Und genau. Das meine ich sozusagen. Ja. So einfach jetzt ein paar Drohnen hinschießen und sagen, dann macht ihr. Das ist natürlich, also Demokratie, die kommt nicht von selber. Und wenn ich sie vorbereite durch einen Tyrannenmord, dann kommt die auch nicht von selber. Und das ist ja faktisch, wenn man in den Iran blickt, eben sehr schwierig, weil es da keine einheitliche Opposition gibt, die sich schon gebildet hätte, die im Untergrund agiert. Es sind sehr viele kleine Gruppen, die in der Vergangenheit sehr unterdrückt und verängstigt und eben auch schikaniert worden ist, bis hin zu Tötungen eben in den jüngsten Ausschreitungen. Also insofern gebe ich dir recht, da hängt natürlich die Vorbereitung und die Planung, die Durchführung dann zusammen. Das passiert nicht einfach. Ich frage mich nur, ob sozusagen, weißt du, mein Gedanke ist, der kommt von der anderen Seite. Der kommt von der Seite, ist es nicht zynisch, dann einfach zu sagen, also es ist halt irgendwie gerade extrem schwierig und möglicherweise gibt es irgendwie Schläge auch in den ganzen Nahen Osten, in die anderen arabischen Länder und möglicherweise gibt es eine einigermaßen große Chance, dass dieser Demokratisierungsversuch versumpft. Ist es nicht zynisch deswegen zu sagen, naja gut, dann Leute, tut mir leid, ich kann nichts tun. Also
Nee, das
dann müsst ihr halt weiter auf die Straße gehen und erschossen werden, wenn ihr sozusagen demokratische Rechte. So, und das ist mein Gedanke, aber verstehst du?
Ich verstehe.
Wenn ich jetzt deine Überlegungen sozusagen ernst nehme und dann diese Kalkulationen mache, ist ja schwierig und so weiter, dann wird es auf dem Rücken real leidender Menschen ausgetragen. Nee. Und das andere, lass mir ganz kurz nur stellen, das andere sind natürlich Überlegungen, die gewissermaßen, weißt du, ich sag mal, virtuelle mögliche Personen betrifft, also die Personen in Dubai und in was weiß ich, wohin die Bomben alle oder Raketen geflogen sind, die werden sozusagen, die sind ja jetzt noch gar nicht betroffen, die werden möglicherweise betroffen, aber wenn ich nichts tue, gibt's reale Personen, die jetzt schon lange gelitten haben. Das setzt sich fort. So. Das ist der Grund, warum ich denke, ja, auf jeden Fall dieses Verschieben stört.
Verstehe ich, aber das würde ich aber auch nie sagen. Also für mich folgt daraus nicht, dann nichts zu tun. Und weil du das gerade gesagt hast, also ich finde es sehr viel zynischer, wenn sich Netanyahu und Trump hinstellen und sagen, geht bitte weiter auf die Straße und wenn wir hier fertig sind, dann gehört der Staat wieder euch und dann könnt ihr das Beste draus machen, ja, weil das nämlich in dem Wissen, dass genau das so nicht möglich ist, würde ich jetzt jedenfalls unterstellen, dass sie das wissen oder dass sie wissen, dass es hinreichend wahrscheinlich ist, dass es so nicht stattfinden wird, die Leute eben quasi noch in den Tod schickt, ja, bei den Repressionen, mit denen, unter denen sie da zu leiden haben. Ja, nee, und da schließt sich der Kreis, denke ich, zu dem, was ich gerade gesagt habe, denn es ist auch historisch wunderbar belegt, ja, dass Tyrannenmorde in den allermeisten Fällen, und das lag dann meistens daran, dass es eigentlich keine gute Vorbereitung gab für das, was danach passieren soll, ja, eben zu nichts geführt haben oder häufig dazu geführt haben, dass es eben noch schlimmer wird für die betroffenen Personen. Das lässt sich schon bis zur Ermordung von Julius Caesar zurückverfolgen, wo es dann danach keine Republik gab, sondern einen Bürgerkrieg. Ja? Caligula, ja, danach neuer Tyrann, Zar Alexander II. Danach gab's erst, wurden die Repressionen, die es gab, noch weiter verschärft. Ja? Und auf der anderen Seite, das ist dann natürlich leider ein gescheiterter Attentatsversuch, der Versuch durch die Stauffenberg-Gruppe Hitler zu töten. Ja, da gab es entsprechende Vorbereitungen, vor allen Dingen durch die Engländer und ihren Geheimdienst, die mit der Gruppe in Kontakt standen und sich tatsächlich Gedanken gemacht hat, wie man eben den politischen Apparat, den Staatsapparat im Sinne von der Verwaltung, ja, Polizei etc., wie das alles danach hätte funktionieren können, dass das eben nicht so weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Ja. Da ist dann das Attentat gescheitert, deswegen kann man jetzt natürlich nicht nachvollziehen, was dann tatsächlich passiert wäre. Aber das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass festzustellen, dass unter diesen Bedingungen ein Tyrannenmord nicht moralisch legitim ist, nicht heißt, dann nichts zu tun, sondern dass dass ein Tyrannenmord dann moralisch legitim sein kann, erstens, wenn wir es eben mit einem Tyrannen zu tun haben, und zweitens, wenn ich dafür ausreichend vorbereite oder Sorge trage, dass danach sich auch etwas verbessern kann für die betroffenen Personen. Und das ist in diesem Fall meiner Meinung nach, also das, was wir wissen, als nur zeitungslesende Bürger, ja, ist das ja offensichtlich nicht der Fall gewesen. Mhm. Ne? Mhm.
Mhm. Okay, das ist ein guter Punkt. Also, dann könnte man sagen, jemand, der überlegt, soll ich jetzt den Tyrannen morden, dem müsste man sagen, ja, überleg, du kannst grundsätzlich gerechtfertigt sein darin. Also das ist moralisch okay, wir können dich nicht moralisch bestrafen dafür. Aber du musst auch Vorkehrungen treffen, nicht nur wie ermordest du diese Person oder das Regime, sondern auch, was passiert danach. Und wenn du das nicht tust, und jetzt kommt aber nochmal, ich möchte da wirklich drauf pressen, wenn du das nicht tust, dann würdest du sagen, dann kannst du es nicht machen. So,
wenn du nicht mit einer ausreichend große Chance besteht, dass sich danach etwas verbessert. Es mag ja auch Situationen geben, in denen bekannt ist, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung auf eine Demokratie hinstrebt in so einem Fall, ja, und das dann tatsächlich so nach dem Motto, okay, wir versuchen jetzt von aus, den Tyrannen zu beseitigen, danach könnt ihr eine Demokratie aufbauen. Ist ja hypothetisch vorstellbar. Mhm. Ja. Dann könnte ja eine Situation gegeben sein, in der man weiß, okay, wenn wir jetzt die Führungsriege tatsächlich beseitigen, dann gibt es eine sehr hohe Chance darauf, dass die Bevölkerung selbst sich sozusagen ein demokratisches System gibt. Ja? Mhm. Also für mich sind tatsächlich die absehbaren Folgen und sofern notwendig, und das ist historisch gesehen in den meisten Fällen wäre das so gewesen, natürlich auch die Sorge desjenigen, der einen solchen Tyrannenmord plant oder tatsächlich durchführt, dafür, dass diese Chance ausreichend groß ist. Dass sich etwas verbessert.
Ja, aber was ist dann in Situationen, wo jemand in einem tyrannischen Staat oder unter einem Tyrannen lebt, leidet und ich sag mal, die Chance hat auf einen Tyrannenmord. Aber was weiß ich, wenn es eben nicht ein militärisches Regie oder eine militärisch aufgerüstete Nation von außen kommt, sondern was weiß ich, von innen kommen sozusagen. Hm. Und dann sagst du, ja, okay, es muss zumindest, und dem stimme ich zu, irgendwie sozusagen das Bewusstsein da, die Mehrheit oder die überwiegende Mehrheit, die verlangt demokratische Reformen, die verlangt die Abschaffung der Tyrannei und so, sowas muss da sein. Aber wenn der oder die Person einfach nicht die Möglichkeiten hat, aber der Tyrannenmord, also so viel, glaube ich, steht ganz oft fest, nachweislich großes Leid auch verhindern kann. Allein nur durch die Ermordung des Tyrannen sozusagen. So, da ist erstmal das Leid verhindert. Was hätten wir an Leid erspart, hätte man Hitler früher
Ja, aber das weiß man ja eben auch, es ist ja genau mein Punkt, ne? Das war, da wird ja auch drüber diskutiert. Also man weiß ja nicht, wer dann dafür an seine Stelle gerückt wäre, und es gab ja genug Leute, die dieses System gestützt haben.
Getragen haben. Ja,
getragen
aber es
haben
gab möglicherweise...
Ja.
Nee, Entschuldigung.
Nee, also du weißt, du weißt ja nicht, wer nachgerückt wäre. Das ist ja auch was, das hat man ja jetzt wieder, habe ich schon Leute diskutieren hören mit Blick auf Trump, mit Blick auf Putin. Wird ja immer wieder diskutiert. Ja? Ja. Und ein Argument ist doch immer, naja, und das deutet ja genau darauf hin, was ich sage. Man weiß ja nicht, was danach passiert. Mhm. Man weiß ja nicht, wer dann kommt. Ja?
Aber gäbe es nicht eine Art Signalwirkung auch? Könnte man nicht so argumentieren und sagen, also wenn irgendwie klar ist, es ist ein Versuch, und selbst wenn der scheitert sozusagen, oder auch wenn dann auch wenn er scheitert auch wenn er erfolgreich ist, und wir nehmen an, dann gibt's eben, was weiß ich, andere Köpfe, die dann die Macht übernehmen. Ja. Aber ist nicht eine gewisse Destabilisierung dann notwendigerweise schon drin, weil zumindest dann, also gucken wir uns hier das Nazi-Regime, das Dritte Reich an, möglicherweise dann die Kräfte, die von außen eindringen könnten und das System abschaffen könnten, die sind gestärkt drin, weil sie sehen, da gibt es irgendwie eine demokratische Kraft, da gibt es den Versuch von innen, das zu reformieren. Und selbst wenn, dann hätte das niemals das Nachfolgende oder das System, das sozusagen sich dann erhält durch, Tyrann ist weg, aber jemand anders kommt nach, das ist destabilisiert und ist dem Ende geweiht, und wir hätten auf jeden Fall, das würde ich irgendwie schon denken, aber wir hätten auf jeden Fall den Mord an 6 Millionen Juden verhindert und Jüdinnen verhindert, und nicht so dramatisch oder
ja,
nicht, das, dann wäre es weniger, aber dann wäre es eben weniger Leid gewesen. Wir hätten es früher beendet, sozusagen.
Ja, das ist
nicht das auch ein Vorteil oder ein,
das ist eben, also ich würde dir ja gerne recht geben, ne? Aber wo ich sozusagen in Stocken gekommen bin, ist, dass du sowas sagst, wie ist es denn nicht notwendigerweise so, dass ein solches System so destabilisiert wird, dass es dann auch, so verstehe ich dich, notwendigerweise zumindest ein bisschen besser wird. Und ich glaube, dass man zum Beispiel so ein gesetteltes System wie im Iran, da ist es ja offensichtlich nicht der Fall. Ja. Ja. Es wird eben nicht destabilisiert, sondern wenn's schlecht läuft, ist es sogar noch stabiler als vorher. Ja, ja. Weil also noch mehr Vorkehrungen getroffen werden, damit sowas nicht mehr passiert. Ja.
Ja.
Und weil sozusagen in Anführungsstrichen die richtigen Leute schon in den Startlöchern stehen, um die Geschäfte zu übernehmen. Ja.
Ja.
Und deswegen ist es halt eine, glaube ich, lässt sich diese These empirisch nicht belastbar.
Ja, ja? Das stimmt. Und es ist auch schwierig, von historischen Notwendigkeiten zu reden. Also insofern bin ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, muss präzisieren, hast du völlig recht. Es gibt keine Naturgesetze in der Geschichte. Aber ich würde dennoch sagen, was passiert ist, sind, ich sage mal, Signale, die gesetzt werden und die dann entsprechend andere Akteure auffordern, vielleicht zu handeln. Vielleicht ist es jetzt eine Aufforderung natürlich auch jetzt aktuell an die internationale Gemeinschaft, tatsächlich zu überlegen, ob man nicht, auch wenn es, ich sage nochmal, Völkerrecht dahin sozusagen, kann man sagen, aber jetzt mitzuhelfen und zu sagen, der Akt war legitim, der war nicht gut rechtskonform durchgeführt, aber der war moralisch legitim. Also haben wir jetzt die Chance, gerade weil es so ist, dass wir sicherstellen sollten, müssen, dass tatsächlich auch der Regimewechsel dann stattfindet oder Demokratisierung stattfindet, jetzt auch mitzuhelfen. Ich meinte das mit Notwendigkeit gar nicht so, dass dann, da hast du natürlich recht, spricht die Geschichte für sich, dass dann da wirklich immer eine Verbesserung damit stattfindet. Aber die Chance ist gegeben, nochmal 50-50 sozusagen. Die Chance ist mehr da, als wenn ich nichts tue. Wieder Zynismus, nichts zu tun.
Aber sie ist eben,
das ist mein Punkt.
Aber ich glaube, sie liegt eben nicht notwendigerweise bei 50-50, sondern das ist dann eben eine empirische Frage letztlich, wie hoch sie ist, und eben, wie gesagt, es hat auch nichts mit nichts zu tun, sondern verschiebt eben vielleicht die Verantwortung dahin, mit Blick auf die Durchsetzung alleine schon von Völkerrecht und Menschenrechten, beispielsweise, viel früher einzuschreiten. Aber noch um vielleicht, also zwei Sachen sind mir gerade noch aufgefallen. Das erste ist vielleicht ein empirisches Gegenbeispiel zu dem, was du sagst, und das ist Gaddafi und Libyen. Das ist das erste Beispiel, was, glaube ich, auch für meinen Punkt spricht, ja, dass man nämlich einfach, wie du gesagt hast, den Kopf der Schlange abschlägt und jetzt guckt nach Libyen, was da los ist. Ja.
Ja.
Da, also ob das wirklich besser war und ob man das besser ist und ob man das nicht auch vorher hätte wissen können, wenn man eben keine weiteren Vorbereitungen trifft, dass das passieren wird. Ja, also, und das zweite finde ich aber ganz interessant, weil du da, glaube ich, so ein bisschen so ein kantisches, die kantische Sichtweise eigentlich umdrehst. Also Kant hat ja sowas gesagt wie Tyrannenmord, ist verwerflich. Aber so wird ja heute häufig das interpretiert. Das heißt nicht, wenn sowas passiert ist, ne, wie zum Beispiel Französische Revolution, das, was danach passiert ist, dass da nicht etwas Gutes draus erwachsen kann. Und du drehst es ja ein Stück weit um und sagst sozusagen, also erstmal kann ein Tyrannenmord legitim sein, unabhängig davon, was dann daraus erwächst, ne? Also, ne? Und bei Kant war es andersrum, der hat ja die Französische Revolution überhaupt nicht gutiert. Und sozusagen die Tyrannenmorde, die damit im Zusammenhang standen, war aber natürlich glühender Verfechter der Aufklärung und dessen, was man sagen kann, was im Gefolge der Französischen Revolution dann eben entstanden ist, ja, oder entstehen konnte dann.
Ja.
Und da bin ich mir eben nicht sicher. Also dann wäre ich in diesem Falle doch näher an Kant dran, aus anderen Gründen zwar, als und würde eben sagen, nee, also du, wie gesagt, du hast dann schon eine Pflicht, auch zu gucken, dass danach nicht Zustände wie in Libyen herrschen, ne? Wenn der Tyrann weg ist.
Ja. Ja. Und vielleicht, Sebastian, können wir uns da bei allem Dissens auch noch einigen, weil ich glaube, auf jeden Fall sind wir beide, so habe ich das jetzt verstanden, der Überzeugung, dass egal, ob jetzt Tyrannenmord an sich oder ein konkreter Tyrannenmord an sich legitim oder illegitim war, es natürlich eine Pflicht gibt für auch aktiv, nicht nur zum Mord oder zum Ende des Tyrannen, für das Ende des Tyrannen zu sorgen, sondern auch für die aktive Umsetzung der Verhältnisse. Und auch, wollte ich auch nochmal sagen, da stimme ich dir auch zu, natürlich gibt es auch lange vor der Situation eines Tyrannenmordes ganz andere Maßnahmen. Und auch das hätte die Geschichte gezeigt, ja, bei aller Müßigkeit jetzt über hätte man und wäre ja, Fahrradkette ja, ja. Und so. Aber was wir daraus mitnehmen können, ist, es gibt immer andere Möglichkeiten, die man nur ernsthaft umsetzen muss. Das scheitert oft halt an der Realpolitik gewissermaßen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz gibt es die Pflicht auch, in andere Kanäle, in andere Maßnahmen zu sorgen vor der Frage, ob ja. ich den Tyrannen morden soll oder nicht.
Ja.
Und auch, und das stimmen wir uns überein, da stimmen wir überein, auch nach der Frage, nach dem Tyrannenmord bleibt es
ja.
für die Frage des Tyrannenmordes natürlich eine relevante Frage. Ich finde, du hast es aber ganz gut beschrieben, unseren Dissens. Ich würde eben sagen, unabhängig davon ist, kann der Mord selber ja. legitim sein.
Ja.
Aus bestimmten Gründen, die wir jetzt diskutiert haben. Du würdest sagen, nicht. Kommst dann aber über den Hinweis auf, sorge dich bitte um die Situation danach, dann eben ja. auch zu einer
ja.
Legitimisierung.
Legitimation.
Ja, danke. Ja, genau. Mir gehen ja. die Worte aus bei allem.
Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Aber ich glaube, dass genau so ist es. Also der Dissens ja. ist da genauso, wie du ihn beschreibst. Und ich glaube, den Konsens, den du beschreibst, haben wir dann aber auch, ne,
ja.
zum Schluss.
Ja. Ja.
Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, Andreas.
Mach mal einen Knopf dran, oder?
Mach mal einen Knopf dran und komm zur wichtigsten Kategorie. Erstmal vielleicht noch, wie immer, der Hinweis auf unsere Social-Media-Aktivitäten. Wir haben uns ja abgewöhnt, alle Kanäle, auf denen wir unterwegs sind, aufzuzählen. Stattdessen guckt in die Shownotes, klickt den Linktree an und dort findet ihr alle unsere Auftritte auf den verschiedenen Plattformen. Auch und insbesondere natürlich auf Spotify und da unsere Playlist. Und Mann, das war ein Übergang, oder? Also
der läuft runter wie Öl.
ähm, Und damit komme ich zur alles entscheidenden Frage der heutigen Sendung. Andreas, hast du einen Musiktipp mitgebracht?
Aber natürlich, lieber Sebastian, habe ich einen Musiktipp gebracht. Und heute habe ich mir besonders Gedanken gemacht, um ein Stück zu finden, das zum heutigen Thema passt. Und das habe ich gefunden, ist schon lange auf der Liste. Ich führe parallel so eine Liste mit Liedern, die ich gerne nennen will. Und heute passt das Lied tatsächlich dazu. Das Stück heißt Time for Revolution. Ich finde, der Titel spricht für sich. Die Künstler sind Daddy Macklin and the Fighting Roots. Es handelt sich um ein Reggae-Stück und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte, die jetzt gar nichts mit Tyrannenmord oder solchen politischen Überlegungen zu tun hat. Aber ich gehe im Sommer auf das Black Forest on Fire Festival im Schwarzwald. Das ist ein Reggae-Festival, war ich noch nie, aber das sieht ganz, ganz, ganz toll aus und ich freue mich da riesig drauf. Und ein Spot auf der Bühne, ein Spot im Programm, hat dieses Festival dem Publikum überlassen. Die Entscheidung, wer diesen Spot kriegt, dem Publikum überlassen. Da gab es dann vor kurzem einen Club oder so einen Abend in so einem Club, ja, wo drei Bands gespielt haben. Da war auch Daddy Mackel und The Fighting Roots dabei. Die haben es nicht gemacht, wenn ich recht informiert bin. Das macht aber nichts. Ich bin drauf gestoßen auf diese wunderbare Band und auf diesen wunderbaren Song und deswegen habe ich den heute mitgebracht. Wir haben auch noch einen Bonustipp, aber den machen wir jetzt erstmal deinen Musiktipp, ja, und dann gucken, ja, wir noch unsere Bonustipps.
Mein Musiktipp ist am letzten Wochenende entstanden.
Cool.
Da war ich nämlich hier in Trondheim in der Bar Moskus zu einem kleinen Konzert der Band, die aus Oslo kommt, und ein, naja, der Bandname, Bandnamen hat man es hier nicht so, ich sag gleich, was er bedeutet, der Band Döds Ego. Und das war ein ganz fantastisches Konzert. Erstens, weil die Location fantastisch ist und ich habe, also insofern habe ich auch eine neue Location für die Pyramiden schon hier in Trondheim ausgemacht, die würden euch bestimmt aufnehmen. Da ist es mit, also ich weiß gar nicht, 50, 60 Leute, dann ist aber gerappelt voll, aber es ist gleichzeitig ein gemütlicher Laden. Gute, aber wie in Norwegen üblich, sehr teure Bierauswahl, kann ich auch schon mal sagen.
Also, ja, die Band, sie spielt für Kost und Logis,
genau,
oder?
Genau, also setzt euch mal mit denen in Verbindung, das wäre, glaube ich, grandios. Genau, und von dieser Band empfehle ich jetzt den Song, der auch erst vor kurzem rausgekommen ist, nämlich Tangerine Dream Part 1.
Sehr cool.
Ja.
Freue ich mich total drauf und ich würde sagen, Sebastian, wir stellen dich gerne als unseren Manager ein. Du hast uns jetzt ja schon mehrere Spots sozusagen angedeutet und bist jetzt auch, ja, dabei, die auszukundschaften und zu testen und so. Ich würde sagen,
ich nehme den Job an.
Wunderbar. Ja, dann steht der Europa-Tournee nichts mehr im Wege.
Genau.
Hervorragend.
Müssen wir nur noch die Locations zwischen Köln und Trondheim irgendwie. naja, gut.
Aber ja,
dann muss ich heute tatsächlich, ja, du hast schon angedeutet, noch einen Bonustipp geben. Und das wurde mir sozusagen letztens reingespült. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist das abgefahrenste und coolste, was ich tatsächlich seit langem gesehen habe. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern vom Gesamtkonzept her. Und jetzt muss ich aufpassen, weil ich kein Französisch spreche. Es ist eine franko-kanadische Band, die, du musst mich berichtigen, Engine de Poitrine heißt. Das heißt übersetzt Angina Pectoris, wie ich gegoogelt habe. Und es ist jetzt zu kurz und wir verlinken euch ein Video zu einem kurzen Auftritt letztes Jahr auf dem Le Trans Festival in Rennes in Frankreich von dieser Band, damit man sich ein Bild von diesem Gesamtkonzept macht. Schaut euch das mal an. Musikalisch muss man es wahrscheinlich als mikrotonalen Math-Rock bezeichnen. Dazu kommt aber, dass es zwei Leute sind, von denen einer gleichzeitig Gitarre und Bass spielt. Das Ganze mit einer Looping-Maschine in abgefahrenen Kostümen und also es ist völlig abgefahren. Guckt euch das an. Ich war total geflasht, muss ich sagen.
Ich muss gestehen, ich habe das schon angeschaut und ich finde, das Besondere ist, dass es tatsächlich eine außergewöhnliche Kombination an Instrumenten ist. Und du hast es schon erwähnt, da ist eine Gitarre und ein Bass in einem Instrument dran. Und dass das ganze Auftreten, Design der Band total abgefahren ist, wie du es genannt hast. Aber die Musik, die hat eine klare Struktur. Und das finde ich interessant. Und ich muss sagen, das überzeugt mich sehr. Ich kann oft nicht mit Musik was anfangen, die dann so unstrukturiert ist. Und da ist das Gegenteil der Fall, sozusagen. Das Außendrum ist total wild und abgefahren und irgendwie unstrukturiert, könnte man sagen, auch wenn es nicht so passt. Aber die Musik ist dafür sozusagen ganz klar im Takt und ganz klar Rhythmus getrieben und eben, ja, wie du hast schon erwähnt, du hast schon ein bisschen beschrieben. Und das finde ich so spannend. Und deswegen finde ich das, dem Tipp kann ich definitiv nur zustimmen. Das ist also eine richtig interessante Erfahrung und aber musikalisch würde ich sagen, also grandios.
Ja.
Oder in diesem Gesamtbild macht es so Sinn, finde ich. Ja. Also, weil du eben auch ein Bonusvideo angebracht hast, will ich mich natürlich nicht lumpen lassen, auch ein Bonusvideo anzubringen. Und ich habe tatsächlich, das wurde mir, oder habe ich kürzlich entdeckt, wurde mir zum Entdecken gegeben. Und das ist ein ganz kunstvoll gemachtes Video. Die Band heißt Pictures from Nadira, eine Münchner Band. Und die kenne ich deswegen, weil ein Mitglied mein Bruder ist. Grüße gehen hier raus an die Band.
Grüße gehen raus. Ich bin ein Fanboy. Uli. Wie heißt der, dein Bruder?
Ulrich,
ich bin auch ein Fanboy von euch.
Ja, haben wir vorher festgestellt im Vorgespräch. Ich auch, Post-Rock-Band aus München, die könnt ihr euch ganz anhören. Vielleicht geben sie auch mal die Musiktipps. Jetzt aber möchte ich euch vor allem dieses wirklich grandios gemachte Video zum Stück Sereno empfehlen. Wir packen es auch in die Shownotes. Guckt es euch an und hört euch die Band dazu an.
Auf jeden Fall. So, Andreas, heute haben wir heiß diskutiert. Hast noch was?
Also ich glaube, ich würde jetzt Feierabend machen. Ich habe nichts mehr, Sebastian. Wie schaut es mit dir aus?
Ich auch. es gibt heute, so viel kann ich sagen, einiges an Schnittarbeit. Also, und insofern würde ich...
du möchtest meine Sachen rausschneiden? Also bitte, ich möchte nur die Endabnahme machen, wenn du schon Schnittarbeit ankündigst.
Und also um mir da ein bisschen Zeit für zu erkaufen, würde ich schon jetzt mich und uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.